Verantwortung für die folgende Sendung hat Felix Röskenblick. Dies ist eine Vorproduktion vom 29.07.2024.
Hallo und herzlich willkommen zu Vera, dem Verquerradio aus Greifswald zu Themen globaler Gerechtigkeit. In der letzten Ausgabe von Vera habt ihr viel über die negativen Auswirkungen von Massentourismus gehört. Hört gerne nochmal rein auf unserer Homepage unter www.bildung-verquer.de/radio. Heute hört ihr den zweiten Teil zum Thema Tourismus. Dazu haben sich unsere Redaktionsmitglieder Felix und Selina mit Tourismus in der Kreuzfahrtbranche und in der Türkei beschäftigt. Außerdem bekommen wir einen Einblick in ein Projekt auf den Philippinen, das sich für nachhaltigen Tourismus und den Schutz indigener Rechte einsetzt. Im Studio sind heute für euch Glenn und Felix, der heute die Technik macht. Mein Name ist Marie. Redaktionell beteiligt waren Katriona, Selina, Anna, Felix und Glenn. Außerdem haben wir wieder großartige Musik für euch ausgewählt. Damit wollen wir auch gleich starten. Ein altes Seemannslied, das uns Felix mitgebracht hat, passend zu einem Beitrag, heißt »Ich hef moll in Hamburger Fährmaster sehen«.
Ich hef.
Alte Seemannsschenti, ich hab einen Hamburger Fährmaster sehen, hier in der Version von Hannes Wader, ist ein seit Jahrzehnten auf Schiffen gesungenes Seemannslied. Es verbindet Seefahrtsromantik mit dem harten, armseligen und schweren Bedingungen in der Seefahrt, deren Zustände zum Teil bis ins 20. Jahrhundert bestanden. Modernere Versionen werden in den Partyecken von Kreuzfahrtschiffen und von Shanty-Chören intoniert. Seemannslieder gehören zur Seefahrt wie der Wind im Segel oder das Fischbrötchen am Hafen. Schiffe ziehen Menschen an. Über das Meer fahren, Abenteuer erleben, Länder und Orte entdecken, Schätze ausgraben und Seeungeheuer jagen. Das Schöne und das Raue der See weckt die Sehnsucht. Einmal wie Jim Hawkins die Schatzinsel finden oder wie Jack Sparrow rumtrinkend durch die Karibik fahren. Das klingt verlockend. Und mit Blick auf die 20 Millionen Menschen weltweit, die jährlich auf ein Kreuzfahrtschiff steigen, scheint der Reiz immer noch groß zu sein. Abenteuer mit wenigen Gefahren und ohne auf Komfort verzichten zu müssen. Viel sehen in kurzer Zeit ist für viele Deutsche der Hauptgrund für Kreuzfahrten und diese Art des Reisens liegt im Trend. Kreuzfahrten sind wie ein riesiges Fertiggericht. Es ist erschwinglich, bequem und es wird für alles gesorgt. Doch der schöne Schein trügt. Vom Millionengeschäft profitieren vor allem die großen Reedereien, AIDA oder Norwegian Cruises Line. In den letzten 30 Jahren haben die Kreuzfahrtreedereien ihre Wertschöpfungskette immer weiter perfektioniert. Küstenorte, die angelaufen werden, profitieren vom Tourismus der Schiffe kaum. Passagiere verbringen nur kurze Zeit an Land und sind ansonsten mit allem Komfort an Bord versorgt, einschließlich Souvenirkaufmöglichkeiten. Viele Zielorte haben ihre Häfen ausgebaut, um attraktiv für Schiffe zu sein, bleiben in der Folge aber auf den Kosten sitzen. Selbst in Start- und Zielhäfen übernehmen die Anbieter mehr und mehr den Transport von und zum Bahnhof oder Flughafen. Eine weitere Strategie zur Gewinnabschöpfung sind eigene kleine Inseln mit Strand und Wellness, aber ohne bzw. wenig Zahlung von Steuern und Hafengebühren. Den Reisenden wird einiges geboten an Bord. Vor allem reisen amerikanische und europäische Urlauberinnen auf den Schiffen. In einer der ersten Sendungen von Verquer Radio aus dem Jahr 2017 haben sich unsere RedakteurInnen mit Cruises-Katalogen beschäftigt.
Aber mir sind auch viele Jüngere.
Und fällt euch noch was auf? Also mir ist aufgefallen bei der ersten Durchsicht nämlich alle weiß. Also ich habe irgendwie keinen einzigen Katalog von diesen Anbietern jetzt gesehen, der wo Leute mitfahren, die nicht weiß sind.
Stimmt.
Ja.
Aber man kann da alles machen so.
Und blond.
Na, oder grau. Man kann da wirklich alles machen, vom Paarurlaub bis zum Mädels. Ausflug und Sport gibt's auch.
Hochzeiten feiern hier.
Wow.
Und was habt ihr so das Gefühl, was haben die für ein Verhältnis zu den Orten, wo die hinreisen? Oder wie wird das irgendwie Ja. Wie werden Sie diesen Orten gegenübergebracht, gegenübergestellt?
Also hier bei der AIDA wird gleich mal gesagt, dass man völlig frei ist, weil man nämlich da, egal wo man ist auch irgendwie immer zu Hause. Man hat ja immer seine Kabine.
Das ist hier bei mir so ähnlich. Da sitzt nämlich eine Dame im Strandkorb und der kommt ja eigentlich aus Mecklenburg-Vorpommern. Den hat man dann gleich mit an Bord und es das heißt auch in der Überschrift: Willkommen an Bord, willkommen zu Hause.
Ich habe ja auch noch was Gutes. Und zwar läuft da nämlich gerade die Reiseleiterin vorne weg mit so einem Schild in der Hand und dahinter ein dynamisches Pärchen, was sich sehr freut. Und dann steht da, man kann viel sehen auf eine bequeme Art und Weise.
Also das ist quasi praktisch wie Fernsehen, nur dass man kein Fernsehen sieht.
Ja, so kommt es ein bisschen vor. Und was gibst du im Fernsehen oder hast du noch was bei dir gefunden?
Ja, Marina? Hier sind halt so akribische Listen. Jeder Tag ist irgendwie... Ja, man weiß halt im Vorfeld, was man kriegt, vom ersten bis zum letzten Tag. So, man kann sich das halt schon alles im Vorfeld sehr gut ausmalen, was passieren wird.
Schaut man sich im Netz weitere Beiträge an, verstärkt sich der Eindruck, dass die Schattenseiten dieser Industrie nicht gesehen werden wollen oder Menschen lassen sich von hybriden Antrieben, Filter für Abgase oder ähnlichen blenden. Derzeit gibt es keine umweltfreundlichen Schiffe. Die meisten Schiffe fahren weiterhin mit Schweröl, wie der NABU in seinem Kreuzfahrtsranking 2022 bilanziert. Schweröl ist weiterhin der Treibstoff der Wahl für das Gros der Bestandsflotten. Nur wenige zukunftstaugliche Projekte sind in der Planung und Umsetzung. Hinzu kommt der hohe Ausstoß von CO2, der so hoch wie bei 84.000 Autos täglich liegt. Energieverbrauch, Feinstaub und Abgase liegen in der Größenordnung einer Kleinstadt. Der NABU kritisiert den drastischen Anstieg von Methanemissionen durch LNG-Nutzung, das als kurzfristige Lösung 80-mal schädlicher für das Klima ist als CO2. Bei LNG oder anderen Biokraftstoffen handelt es sich nicht um Ersatzlösungen für Kraftstoffe. Vielmehr sollten weiterhin Abfallprodukte genutzt werden, sodass kein Gas aus unseren Böden oder Ölprodukte von den Feldern in den Schiffstanks landen. Die Umweltbelastung verschärft sich durch Müllaufkommen an Bord. Rund 4,4 Kilo pro Person werden täglich produziert. Plastik, Lebensmittel, Abwasser entstehen. Einiges wird in Zwischenhäfen, auf Deponien oder in Verbrennungsanlagen entsorgt. Grauwasser vom Duschen, der Wäscherei oder der Toilette werden unzureichend geklärt, sodass Enterobakterien und Viren ins Meer gelangen. An Bord produzierte Öle und ölhaltige Substanzen der Maschinen sowie Ballastwasser darf mittlerweile nicht mehr unbedingt ins Meer abgelassen werden. Die enorme Menge an Müll und Abwasser sowie die enorme Belastung durch Luft- und Lärmverschmutzung sind für die Tier- und Pflanzenwelt eine starke Belastung. Tag und Nacht sind die Schiffe in Betrieb und beleuchtet. In der EU sind mittlerweile Landstromanlagen vorgeschrieben und während kurzer Stopps in Häfen die Belastung für die Anwohner zu reduzieren. Allerdings verfügen nicht alle Häfen über solche Anlagen. In Deutschland gibt es Landstromanlagen in Hamburg, Rostock und Kiel. Die Passagiere an Bord werden von der Crew versorgt. In Schichten von bis zu 14 Stunden an 7 Tagen die Woche. Dabei gibt es seit 2006 ein internationales Arbeitsrecht für die Schifffahrt, welches aber weitgehend ignoriert wird. Die meisten Angestellten kommen aus Ländern wie Indonesien, den Philippinen oder anderen Entwicklungsländern. Die Bedingungen sind hart und schlecht bezahlt. So verdienen sie monatlich im Schnitt 900 Euro, die häufig pauschal ausgezahlt werden. Mindestlohn oder Arbeitsbedingungen gibt es wenige. In Deutschland ist kein einziges Kreuzfahrtschiff registriert, um gesetzliche Regelungen zu umgehen. So sind beispielsweise Schiffe von AIDA in Italien registriert, andere Anbieter in Malta, Panama oder den Bahamas. Für die Crew ist das Arbeitspensum bis zur Corona-Pandemie gestiegen. Die Kapazitäten für Passagiere um 60%, während die Kapazitäten bei den Crewmitgliedern nur um 44% gestiegen sind, bei höherer Belastung. In der Folge der Pandemie herrscht in der Kreuzfahrt-Tourismusbranche Fachkräftemangel, sodass die Reedereien mittlerweile gezwungen sind, die Arbeitsbedingungen attraktiver zu gestalten. Wer kennt nicht die Traumschifffilme oder ähnliche Formate? Attraktive Europäer, wunderschöne Orte und immer tanzt zufällig gerade eine Gruppe Locals zur Unterhaltung ins Bild. Die Eindrücke vom exotisch, faszinierend, atemberaubend sollen die lokale Kultur als andersartig, fremd und entdeckungswillig beschreiben. Aussagen wie arm, aber glücklich oder Kubaner haben Rhythmus im Blut schüren Klischees und romantisieren Armut. Auch Reiseunternehmen werben mit kolonialer Geschichte und bedienen Sprache und Bilder von Eroberung und Entdeckung. Nochmal Eindrücke von der Vera-Redaktion 2017.
Ja, ich fand auch irgendwie ganz interessant bei, ich glaube, das war auch in dem Katalog, den du da gerade hast, Peter, dass immer von einem, da war, ist so ein Wort drin, Kolonialschätze. Ja. Und damit sind nicht etwa Schätze gemeint, die Kolonialherren irgendwo zusammengerafft und versteckt haben, die nun in Europa lauern, Europa herumliegen, weil es eben geraubt, also quasi Raubgut ist aus den Kolonien, sondern es sind tatsächlich.
Es geht um Tänze, ja. Sprachen, um
Kultur.
Natur, Kultur, ja, es geht um.
Um Bauwerke auch ganz viel.
Also Kolonialbauwerke
und
oder?
Natürlich auch die Tiere, ne?
Kolonialschätze können da, also das sind Bauwerke aus der Kolonialzeit zum Beispiel. Ja, wie findet ihr das? Also
auf Deutschland kann man auch so reisen wie damals. Man wohnt wie ein Weltenbummler, vielleicht auch wie eine Weltenbummlerin und im Stil der 1920er Jahre ist das ausgestattet, als man noch in die Kolonien dann reiste vielleicht.
Genau, also
der Massenmord, der in der Kolonialzeit stattgefunden hat und die Ausbeutung der Ressourcen, wird da jetzt schon leicht beschönigt dargestellt, würde ich sagen, wenn man da hinfährt und
sehr
Kultur anguckt, es wird romantisiert.
Ja, und ich finde es eigentlich vor allem in dem Zusammenhang, wenn dort berichtet wird, dass zum Beispiel alte Stätten der Maya besucht werden, wenn man sich überlegt, dass eigentlich von dieser Eroberung Amerikas einer der riesigsten, größten Völkermorde überhaupt ausging mit irgendwie 70 Millionen toten Menschen. Das wird halt komplett ignoriert. Und man könnte es ja halt ignorieren, weil es ist halt ein Reisekatalog, aber das dann auf der gleichen Seite so zu glorifizieren, finde ich persönlich ganz schön bitter. So.
Es ist halt unangenehm, diese Wahrheit in diesem Katalog auszusprechen, würde ich.
Ja, und generell sollen die Passagiere ja eigentlich auch nur wirklich.
An dieser Haltung hat sich wenig geändert. Weiterhin werden rassistische Vorurteile bedient und häufig auch ausgeblendet und als störend empfunden. Sowohl bei Reisenden als auch bei Anbietern. Geflüchtete, die am Strand in Italien oder Griechenland ankommen, werden als Zumutung im Erholungsurlaub empfunden. Also lieber keinen Urlaub mehr? Auch die Flugreise oder das Übernachten im Hotel mit Klimaanlage sind klimaschädlich. Außerdem können sich nur 3% der Weltbevölkerung Urlaub leisten. Massentourismus, Pauschalreisen, Klima- und Umweltschäden lässt einem zur Antwort, ja, das Urlaubskonzept sollte abgeschafft werden, tendieren. Aber Hand aufs Herz, Tourismus abschaffen löst das Problem nicht. Dafür hängt zu viel an dieser Branche. Möglichkeiten, Massentourismus einzudämmen, mehr auf Qualität und andere Formen des Reisens zu setzen, sollte das Ziel sein. Die Entfernung des Reiseziels kann keine Auskunft über die Qualität einer Reise geben. Ökologisches Reisen, nachhaltige Angebote und gemeinsame Verantwortung sind möglich. Dem entgrenzten Reisehype etwas entgegensetzen.
Vielen Dank, Felix, für deinen Beitrag. In den Medien konnte man in den letzten Wochen viel darüber lesen, dass Hafenstädte versuchen, den Kreuzfahrtboom einzudämmen. In Venedig oder auch Barcelona sind da Vorreiterstädte. Der nächste Song, Porcelain von Moby, versetzt mich zurück in meine Jugend in Südthailand. Meine Familie lebte damals dort und in den Schulpausen fuhren wir in verschlafene Küstendörfer, bestaunten die unberührten Strände und fühlten uns wie ein Teil der lokalen Landschaft. Dieses Lied, das 1999 erschien und durch den Film The Beach berühmt wurde, markierte auch eine Veränderung im verschlafenen Süden Thailands. Der Tourismus in Südthailand hatte sich immer auf die Insel Phuket beschränkt, aber nach diesem Film und dem Aufkommen des Internetzeitalters begannen sich die Dinge schnell zu ändern. Der Tourismus auf den Phi-Phi-Inseln, wo The Beach gedreht wurde, explodierte. Vor allem in der abgeschiedenen Maya Bay. Im Jahr 2018 mussten die thailändischen Behörden die Insel, auf der sich Maya Bay befindet, schließen, damit sich die Umwelt erholen konnte. Als Folge des intensiven und unzureichend regulierten Tourismus sind viele Inseln in der Region von Schließungen betroffen, vor allem in den nördlichen Sommermonaten.
Machen wir einen Sprung von Thailand in die Türkei. Auch dort reisen viele Menschen zum Urlaub machen hin. Unser Redaktionsmitglied Selina hat dort ein Auslandssemester verbracht und im folgenden Beitrag, den Marie uns vorlesen wird, werden wir davon etwas hören.
40 Jahre Massentourismus in der Türkei. Es ist der 16. August 1987. Im Spiegel erscheint ein Artikel mit dem fragwürdigen Titel Türkei-Tourismus, Anatolien entjungfern. In dem Artikel steht, dass der Massentourismus nun die Türkei erobere und noch nicht abzuschätzen sei, welche Auswirkungen das haben würde. Wow, 1987. Da war Bonn noch die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland und die türkische Mittelmeerküste unberührt vom deutschen Pauschaltourismus. Zwei Dinge, die ich mir als im wiedervereinigten Deutschland aufgewachsenes Mittelklassekind nur schwer vorstellen kann. Damals, im Sommer 87, kommen laut Spiegelangaben um die 3 Millionen UrlauberInnen an die türkischen Strände und in die Städte. Klingt gar nicht mal so wenig, finde ich. Allerdings schon deutlich weniger im Vergleich mit 8 Millionen TouristInnen in Griechenland und sogar 30 Millionen in Spanien im selben Jahr. 36 Jahre später hat sich die Zahl der TürkeibesucherInnen allerdings fast verzwanzigfacht. 2023 wählen 56 Millionen TouristInnen das Land zwischen Europa und Asien als Urlaubsziel. Das sind 10 Millionen mehr Menschen als die komplette Bevölkerung von Spanien heute. Erst kürzlich bin ich aus einem Erasmus-Semester zurückgekommen, das ich in Izmir, der drittgrößten Stadt der Türkei, am Mittelmeer verbracht habe. Den Menschen in der Türkei geht es nicht gut. Das Land steckt in einer tiefen Wirtschaftskrise. Die Inflation liegt bei ca. 75% im Vergleich zum Vorjahr. 1 Euro sind mittlerweile 35 türkische Lira wert. Vor ein paar Jahren waren es noch 1 Euro zu 5 türkische Lira. Dennoch boomt der Tourismus im Land, denn ausländische Währungen sind wertvoller als die Lira. Mit Euros und Dollars kann man sich mehr kaufen. In der Türkei habe ich große Unterschiede erlebt zwischen Orten, die durch den europäischen Massentourismus geprägt sind, und Gegenden, in die kaum ausländische BesucherInnen kommen. In diesem Beitrag soll es um die Auswirkungen dieses Tourismus gehen, die in der Türkei deutlich spürbar sind. Welche Auswirkungen des Tourismus sind das, die der Spiegelartikel noch offen ließ? Zumindest die ökonomischen Auswirkungen erscheinen erst einmal recht eindrucksvoll. Der Tourismussektor hatte im Jahr 2023 einen Anteil von 11,5% am Bruttoinlandsprodukt der Türkei und die Einnahmen aus dem Gastgeschäft erreichten einen Rekordwert von 54,3 Milliarden US-Dollar. Was davon jedoch bei den Beschäftigten und bei der lokalen Bevölkerung hängen bleibt, ist eine andere Frage. Laut Mustafa Yayaoglu, Vorsitzender der Tourismusgewerkschaft DEF Tourism, arbeiten 60% der Angestellten in der türkischen Tourismusbranche für den Mindestlohn. Dieser beträgt zurzeit 17.000 türkische Lira im Monat. Das sind umgerechnet 485 Euro, was übrigens weniger ist als die monatliche Standardförderung für Erasmus-Studierende in der Türkei. Mit der horrenden Inflationsrate in der Türkei können die meisten von dem Mindestlohn gerade einmal die Miete bezahlen. Hinzu kommt, dass die Angestellten im Tourismus dort meist auch nur wenige Monate im Jahr beschäftigt sind. Neben dem Wertverlust der türkischen Lira gegenüber ausländischen Währungen ist das auch der Grund, warum Urlaub in der Türkei trotz globaler Inflation immer noch so günstig ist für Touristen aus der EU, Russland oder den Golfstaaten. Sand, Strand, warmes Wasser und garantierter Sonnenschein, gleichzeitig niedrige Löhne und eine schwache Währung. Ein Paradies für Pauschaltouristen. Dass es vor allem der Massentourismus ist, der die schädlichste Auswirkung haben kann, hat schon der Spiegelartikel aus den 80ern erkannt. Hier heißt es, die türkische Regierung wolle aus den Fehlern der Spanier lernen, die Strände nicht mit riesigen Hotels dicht an dicht zupflastern, sondern maximal 4-stöckige Gebäude zulassen. Schaut man sich heute die Strände bei Antalya an der südlichen Mittelmeerküste an, wurden da wohl einige Ausnahmen gemacht. Oder auch in Marmaris, wo ich vor ein paar Wochen noch zu Besuch war. Dort ist ein neues Luxushotel an einer abgelegenen Bucht im Bau. Die Touristen, die sich dort einbuchen, erwartet ein unvergleichlicher Ausblick aufs Meer. Von Marmaris und seinen EinwohnerInnen, ihren lokalen Handwerken und Köstlichkeiten, werden sich jedoch wenig mitbekommen. Das Hotel wird für All-Inclusive gebaut, ohne direkten Zugang zu einer Ortschaft. All das Geld der Touristen bleibt im Hotel und bei den Anteilseignern, die nicht selten in Europa oder Amerika sitzen. Allein in Marmaris gehören zwei der großen Luxushotels ausländischen Konzernen. In diesem Fall der FTI-Gruppe und TUI-Gruppe, die beide in Deutschland ansässig sind. In Marmaris gibt es einen großen sogenannten Volksstrand, auf Türkisch Halk Plaj. Dort können sich auch Einheimische an ihrer Küste sonnen. Umsonst. Klingt absurd, aber das ist nicht überall so. In den angrenzenden kleineren Buchten drängen sich die Privatstände aneinander. Eine Liege oder ein Sonnenschirm kostet dort um die 200 türkischen Lira. Bis vor einigen Jahren gab es in Kemer, 300 Kilometer östlich von Marmaris und eines der Epizentren des türkischen Massentourismus, nicht einmal einen Volksstrand oder eine Promenade. Nur Privatstrände für die Touristen oder diejenigen Einheimischen, die es sich leisten konnten. Das hat der neue Bürgermeister geändert und ist dadurch zu einer Art Lokalhelden geworden. Die türkische Regierung selbst hat sich als Hauptziel für die Entwicklung der Tourismusbranche in den 70er und 80er Jahren den Massentourismus gesteckt und hat viel dafür getan. Ausländische Investoren für den Bau großer Hotels und Infrastruktur anzulocken. Unter anderem ein Gewerkschaftsgesetz, das richtige Gewerkschaftsarbeit bis heute fast unmöglich macht. Der Gewerkschafter Mustafa Yayaoglu beklagt, dass der gewerkschaftliche Organisierungsgrad im Tourismussektor einen der niedrigsten in der Türkei aufweise. Schließen Angestellte sich einer Gewerkschaft an, würden sie gekündigt. Dagegen könnten sie zwar klagen und bekämen wahrscheinlich auch Recht, aber gekündigt würden sie trotzdem und die Gewerkschaft wäre weiterhin schlecht organisiert. In einem anderen Artikel lese ich, dass die türkische Regierung die Landeswährung Lira während der immer weiter steigenden Inflation in den letzten Jahren nicht gestützt hat, um für ausländische InvestorInnen und Reisende weiterhin attraktiv zu sein. Das aber mit den bekannten schlimmen Folgen für die Kaufkraft der Lira und die inländische Bevölkerung. Dass die Regierung nicht unbedingt die Interessen der niedrig entlohnten Angestellten vertritt, wird auch dadurch offenbar, wenn man sich die Nebenaktivitäten des Tourismusministers Nuri Ersoy anschaut. Er besitzt selbst mehrere große Luxushotels an der Mittelmeerküste sowie eine Reiseagentur. Gespräche mit der Tourismusgewerkschaft hat er bisher immer abgelehnt. Das Traurigste am All-Inclusive-Pauschaltourismus ist für mich, dass die Reiseorte mehr oder weniger austauschbar sind. Ein paar Voraussetzungen gibt es: garantierte Sonne und Strand. Günstig soll es sein. Aber die Kultur vor Ort, die Menschen außerhalb der Hotels bleiben unsichtbar. Ihre Produkte werden nicht gekauft, denn es gibt ja alles im Hotel. Sie bekommen nichts ab von den Gewinnen, die die Hoteliers einstreichen. Den Wunsch, sich um nichts kümmern zu müssen, im Urlaub einfach nur zu entspannen, kann ich nachvollziehen. Man sollte sich jedoch darüber im Klaren sein, dass diese Art des Fremdenverkehrs in Niedriglohnländern ein ausbeuterisches System finanziert. In der Türkei gibt es schon lange Stimmen, die eine andere Art von Tourismus fordern. Kleinere Hotels, die nur Frühstück oder Halbpension anbieten, damit UrlauberInnen auch lokale Restaurants unterstützen. Eine bessere Integration der Bauten in die kulturelle und natürliche Landschaft. Mehr kulturellen Austausch zwischen Urlaubern und Einheimischen über den obligatorischen Besuch beim Basar hinweg. Und was würden TürkeibesucherInnen dadurch gewinnen? Die Gastfreundschaft in dem Land am Bosporus ist auf einem anderen Niveau. So höfliche und hilfsbereite Menschen habe ich noch nirgendwo anders getroffen. Gerade als Deutsche wird man meistens strahlend in Empfang genommen, weil viele Türkinnen und Türken Verwandte in Deutschland haben und nur Gutes über Deutschland zu erzählen wissen. Wie sieht das eigentlich andersherum aus? Für den Spiegel-Artikel wurde damals auch Interviews geführt. 1987 berichtete ein Türkei-Urlauber nach seiner Rückkehr von seiner Erfahrung. Das sind unglaublich nette Menschen. Man bekommt ein schlechtes Gewissen, wenn man daran denkt, wie wir zu Hause mit den türkischen Gastarbeitern umspringen. Auch wenn sie mittlerweile keine Gastarbeiter mehr, sondern türkischstämmige Deutsche sind, hat diese Aussage leider nichts an Aktualität verloren. Ein Hoffnungsschimmer hält der Spiegel-Artikel jedoch bereit. Er berichtet von dem Hotelkomplex Kaunas Beach, der sich 1987 gerade im Bau befand. Und zwar am unberührten Delta des Dalia-Flusses, wo jedes Jahr unzählige Baby-Karettschildkröten nachts aus ihren Eiern schlüpfen und ihren Weg ins Meer finden. In dem Artikel wird auch der Protest von AnwohnerInnen und Umweltschutzverbänden erwähnt, die den Bau des Hotels zu verhindern versuchen. Der Artikel endet mit der Prognose, dass das Hotel gegen jeden Protest gebaut werden würde, da Ankara das so bereits entschieden habe. 37 Jahre später versuche ich herauszufinden, was aus Kaunas Beach geworden ist. Beim Blick auf eine Karten-App stelle ich fast überrascht fest, dass der Strand am Dalia-Delta weiterhin unberührt aussieht. Ein Artikel bestätigt das. Das Hotel wurde nicht gebaut, zum Schutz der Karettschildkröte. Die Ausbeutung durch Tourismus hat Grenzen, die am Dalia-Delta erfolgreich verteidigt wurden.
In dem malerischen Lied beklagt die Protagonistin, dass ihr nichts im Leben mehr bleibt. Gülden Karabek singt in der ersten Zeile etwas frei übersetzt: Die Welt wird zum Baugelände. Mit den Folgen des Massentourismus im Hinterkopf kann man sich ausmalen, wie es den Menschen in solchen Gegenden gehen mag.
Ihr hört Vera, das Verquerradio aus Greifswald, mit dem zweiten Teil zum vielschichtigen Thema Tourismus. Beim Thema Reisen und Tourismus wird größtenteils immer noch auf Pauschal- und Massentourismus gesetzt. In der Vorbereitung haben wir nach Beispielen gesucht für nachhaltiges und umweltfreundlicheres Reisen. Beispielsweise will die Stadt Barcelona Ferienwohnungen verbieten, weil dort die Mieten kaum noch bezahlbar sind. Aus unserem Redaktionsteam hat sich Katriona auf die Suche nach positiven Beispielen für touristische Projekte gemacht und dafür ein Interview mit ihrer Schwester Janina Dannenberg geführt. Janinas Forschungsgebiet ist die soziale Ökologie. Sie schaut sich an, wie ökologische und soziale Phänomene zusammenwirken oder auch untrennbar miteinander verbunden sind. Ihr Forschungsschwerpunkt lag lange Jahre auf den Philippinen. Aber auch zivilgesellschaftlich war sie dort aktiv und hat mit lokalen MenschenrechtsverteidigerInnen zusammen ein Menschenrechtsbeobachtungsprojekt aufgebaut. Janina hat sich in ihrer Doktorarbeit aus einer feministischen Perspektive heraus mit einem Ökotourismusprojekt in Planung auf Mindanao in einer indigenen Gemeinde beschäftigt.
Ja, also dafür ist es vielleicht erstmal wichtig zu wissen, dass das Gebiet in den Südphilippinen, in dem ich geforscht habe, die Ancestral Domain von den Matiksalog Manobo ist. Und Ancestral Domain, das ist ein Konzept im philippinischen Indigenenrecht, was davon ausgeht, dass es vorkoloniale Landrechte gibt und diese halt auch rechtlich anerkennt. Und die Gruppe, bei der ich geforscht habe, hat 102.000 Hektar Land. Das ist eines der größten Ancestral Domains in den Philippinen, die sie sozusagen unter ihrer eigenen Kontrolle haben, wo ihnen das Landrecht zusteht und wo sie auch die volle Kontrolle darüber haben sollen, ob welche Art von Wirtschaftsprojekten dort stattfindet, ob es nicht indigene LandnutzerInnen gibt, welche Firmen da Projekte machen und Ähnliches. Schon zu der Zeit von meiner Diplomarbeit, das ist also jetzt mittlerweile sehr lange her, so über 15 Jahre, gab es die ersten Bestrebungen, was touristisch auszubauen, was auch nicht unbedingt von den Indigenen selber kam, sondern von einem amerikanischen Ehepaar, von Ärzten letzten Endes, die in dem Gebiet ihr Ferienhaus hatten, weil es da nicht so heiß ist. Da ging das eigentlich los, dass die nennen sich selber Manager, also die indigenen Manager, dieser Ancestral Domain überlegt haben, wie sie den Tourismus ausbauen können. Damals sozusagen unter dem Motto, we have to learn to sell the beauty of our nature. Genau, und dass sie überlegt haben, ob und in welcher Form sie das nutzen können, dass es dort so schöne Landschaft gibt, um mehr Touristen anzulocken und auch Touristen anzulocken, die vielleicht interessiert sind an ihrer Kultur oder dem, was sie darstellen als Indigene. Und das hat sich dann also weiterentwickelt. Zu dem Zeitpunkt, wo ich meine Doktorarbeit da geschrieben habe, war das halt so, dass eine NGO aus einer größeren Stadt dieses Projekt sozusagen mit unterstützt hat und vorangetrieben hat und die Managementorganisation dabei unterstützt hat, einen Antrag zu schreiben, um ein Projekt finanziert zu bekommen. Das hatte so zwei Komponenten. Und das eine ist sozusagen die touristische Erschließung von Wasserfällen, den Salapunenfällen, und das andere die touristische Erschließung von einem Höhlengewölbe, Manzelenhöhle,
In unserer Sendung geht es ja so ein bisschen darum zu fragen, wie kann eigentlich Tourismus vielleicht in solche indigenen Gebiete auch positiv sein? Das war ja sicherlich die Hoffnung. Was für Kriterien haben denn die Manager oder auch die Gemeinden insgesamt angelegt, um dieses Projekt aufzubauen?
Also das meiste, was sozusagen wirklich von den Leuten selber kam, also ich habe diese ganzen Planungsunterlagen zu diesem Projekt und Antragsunterlagen sehr genau gelesen, waren vor allem sozusagen die Sachen, die denn da passieren sollen, wie das Ritualhaus gebaut wird, dass Schutzhütten gebaut werden, dass Plattformen für Zelte da sind, dass Leute da ihre lokalen Lebensmittel verkaufen können, irgendwelche Spezialitäten oder halt selbst hergestellten Schmuck. Das war, glaube ich, so aus der indigenen Perspektive den Leuten einfach sehr, sehr wichtig. Das ist so dieses Cultural Staging, was natürlich auch viele Leute so ein bisschen kritisch sehen, weil sich dadurch eigentlich wie so eine eigene Repräsentation der Kultur entwickelt, die für den Tourismus eigentlich sich entwickelt. Aber darauf hatten, also das ist auf jeden Fall was, was in dem Gebiet als positiv empfunden wird von vielen. Und genau, dann ging es ihnen halt um die Schaffung von Jobs. Ich sag mal, was so richtige Risiken betrifft oder so richtige kritische Momente, also wie können sichergestellt werden, dass sich Ungleichheiten in den Geschlechterverhältnissen nicht verstärken durch das Projekt? Wie kann sichergestellt werden, dass sich soziale Ungleichheit insgesamt oder Machtverhältnisse in dem Gebiet nicht verstärken, dass es keine Umweltfolgen gibt, die man vorher nicht bedacht hat und so weiter? Da war ich relativ erstaunt, dass da doch relativ wenig im Vorhinein an Risiken quasi gesehen wurde, sondern insgesamt ist es halt so ein sehr entwicklungspositiver Begriff, den viele Leute dort haben. Es gibt so viele schöne Ecken in unserer Ancestral Domain und die sind so wenig erschlossen. Da sollten wir doch aufpassen, dass da mal mehr, ja, letzten Endes mehr Kapitalismus hin kann.
Was ist denn da so rausgekommen bei deiner Forschung? An welchem Punkt siehst du das kritisch oder gab es da so Spannungsfelder, auf die man vielleicht nochmal gesondert gucken sollte?
Ja, also erstmal genau, sozusagen die kritischen Stimmen sind, wenn man so will, also ist halt meine Stimme als Wissenschaftlerin, ich habe da eine kritische Analyse zugemacht, das ist aber keine kritische Intervention in das Projekt. Natürlich habe ich mit den Leuten diese Ergebnisse geteilt und auch meine Gedanken dazu, aber nicht auf einer Ebene von bitte Achtung, Intervention, ihr solltet dieses Projekt nicht machen oder ihr solltet dieses Projekt so oder so anders machen, weil ich glaube, welche Folgen das dann an Hände hat und was sozusagen gewünscht ist, das kann ich sozusagen aus dieser Perspektive, die ich angelegt habe, gar nicht beurteilen. Ich habe halt auf drei Visionen geguckt, die dieses Projekt in den Antragsunterlagen und in den und in dem sozusagen, wie Menschen über dieses Projekt reden, also da habe ich Interviews geführt, mit sich bringen. Das ist halt einmal die Vereinigung von Schutz und Nutzen, dann die Förderung von kultureller Diversität und Unterstützung und dann die so eine Vision von so einer sozioökonomischen Entwicklung. Und da ist zum Beispiel so, dass dieses Projekt eine Aufforstungskomponente hat, was eigentlich sehr sinnvoll ist, weil in diesem Gebiet halt Wald sehr, sehr gelitten hat. Aber gleichzeitig, also gibt es eigentlich fast gar keinen Wald mehr. Und gleichzeitig ist diese Aufforstungskomponente aber an einem Ort, der für die TouristInnen gar nicht sichtbar ist. Und das Aufforstungsprojekt ist nicht budgetiert. Das heißt, es ist eigentlich von Anfang an klar, dass diese Aufforstungskomponente nicht wirklich in das Projekt inkludiert ist, sondern eigentlich budgetfrei dasteht und dann wird immer so davon ausgegangen, dass die Community irgendwie so ein Eigeninteresse hat, unbezahlte Arbeitsleistung dafür aufzubringen, zum Beispiel irgendwo aufzuforsten. Und das ist halt unwahrscheinlich, dass das funktioniert. In vielerlei Hinsicht ist das auch immer so eine Romantifizierung von indigenen Gemeinschaften, dass wir uns so vorstellen, die packen dann alle umsonst an und forsten da irgendwie gemeinsam auf. Der Gedanke von, welche Form von Gesellschaft wird eigentlich probiert, durch dieses Projekt voranzutreiben? Und das Projekt, wo ich war, hat halt einen ganz starken Social Entrepreneurship-Ansatz, der auf jeden Fall auch kritisch zu sehen ist, weil er letzten Endes auch mal ein Fitmachen für die Marktteilnahme abzielt, was dann zum Beispiel auch mit solchen Dingen einhergeht wie Abbau von Korruption, was halt super wichtig ist, natürlich, dass es nicht alles total korrupt läuft. Und andererseits, wenn es keine Korruption mehr gibt, dann werden Standorte auch als Investitionsstandorte interessant für ganz andere Großunternehmen und Entwicklungsprojekte und so. Und das macht man sich halt auch nicht so klar, dass das eigentlich sozusagen auch so eine Wegbereitung ist für weitere kapitalistische Entwicklung, die dann unter Umständen, selbst wenn das einzelne Ökotourismusprojekt sozusagen zum Wohle der Community ist, kann halt darüber halt auch eine Situation geschaffen werden, die das Gebiet auf einmal wertvoller macht für Großunternehmen. Und das kann gut sein, aber kann halt auch auf Kosten der lokalen Bevölkerung gehen. Und das finde ich halt wichtig, dass man solche Sachen weiß und so ein bisschen mitbedenkt.
Ich würde wirklich total gerne noch kurz was hören über diese feministische Perspektive. Du hattest ein, zwei Sachen schon angedeutet, aber vielleicht kannst du noch mal eins, zwei Beispiele mehr geben, wo sich das vielleicht auch zeigt, dass auch Geschlecht eine Kategorie ist, die man da beachten müsste.
Also genau, zum einen ist es diese Perspektive, die ich immer nutze und die auch sehr, also die erklärt sich eigentlich aus so einer feministischen Perspektive von, wie wird mit unbezahlter Haus- und Sorgearbeit umgegangen und inwiefern stützt unbezahlte Haus- und Sorgearbeit eigentlich die kapitalistisch bewertete Arbeit in unserem System. Und da geht es dann auch um solche Fragen wie, inwiefern sind eigentlich Gelder eingeplant für Free and Prior Informed Consent Prozesse? Also an welcher Stelle wird indigene Arbeitszeit umsonst eingeplant? Also die Arbeit, die da reinfließt, diese ganzen Prozesse zu managen, ob so ein Projekt stattfindet oder nicht, das ist richtig viel Arbeit und die findet halt überwiegend unbezahlt statt oder lässt sich halt nicht so gut einpreisen, ist aber wiederum die Voraussetzung für größere bezahlte Projekte. Und da muss man dann natürlich gucken, wer kriegt im Zweifelsfall die Jobs. Und da gibt es halt eine sehr starke geschlechtliche und soziale Strukturierung, dass es vor allem männliche Leute aus höheren Gesellschaftsschichten innerhalb der indigenen Gemeinde sind, die sozusagen eigentlich eine reale Aussicht haben, darüber Jobs zu kriegen. Und das halt nicht sozial gerecht organisiert ist, sozusagen. Wer im Zweifelsfall, alle arbeiten sozusagen umsonst dafür, dass diese Projekte stattfinden. Und die bezahlten Jobs, die dabei rauskommen, haben einen sozialen und geschlechtlichen Bias, wer die dann wohl bekommt. Und dann, wenn es so um unbezahlte Arbeit geht, dann ist auch wirklich nochmal die Frage nach Haus- und nach Versorgungsarbeit. Diese Organisation ist auch sehr stark so strukturiert, dass sehr viel Versorgungsarbeit, also das ganze Kochen und Abwaschen und sowas, unwahrscheinlich viel Arbeit ist, wenn man zum Beispiel auf dem Holzfeuer kocht und kein fließend Wasser hat und das Wasser sehr weit tragen muss. Oder so, das ist halt sehr weiblich genutzt. Also letzten Endes ist es schon so, dass an vielen Stellen sozusagen sehr viele Frauen dafür arbeiten, dass die ganze Struktur von der indigenen Selbstverwaltung funktionieren kann, indem sie halt den Haushalt am Laufen halten und ganz viel für Treffen und so weiter kochen. Und das spiegelt sich nicht adäquat in der Repräsentation in Entscheidungsstrukturen und erst recht nicht in der Repräsentation in Strukturen wieder, die dann am Ende sozusagen den ökonomischen Profit daraus ziehen. Auf dieser Mikroebene von einzelnen Projekten gibt es Ausschlüsse und Manifestierungen von Ungleichheit, die durch diese Projekte stattfindet. In welchem Verhältnis die dann zu positiven Wirkungen stehen insgesamt, das ist gar nicht so einfach zu beurteilen und kann ich auch für dieses Projekt nicht vollständig beurteilen. Ich habe einfach nur ein paar Sachen rausgearbeitet, ja, die man vielleicht einfach nicht vergessen sollte.
Dieses Lied von Sarah Bess Edelmann ist über TikTok viral gegangen und mit der eingängigen Hymne bei Italien-Besuchern sehr beliebt.
In this episode we wanted to explore impactful and reasonable travel practices.
In dieser Folge wollen wir uns auch mit nachhaltigen und verantwortungsvollen Reisepraktiken befassen, die gemeinhin als nachhaltiger Tourismus bezeichnet werden. Ich bin Anna und ich werde Beispiele für einen Tourismus vorstellen, der ökologische, soziale und wirtschaftliche Bedürfnisse berücksichtigt. Nachhaltiger Tourismus ist entscheidend für die Zukunft unseres Planeten. Eine der frühesten und angesehensten Definitionen von nachhaltigem Tourismus wurde im Brundtland-Bericht veröffentlicht, wo er als eine Entwicklung definiert wurde, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne die Fähigkeit zukünftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Das fasst es für mich ziemlich gut zusammen.
The United Nations World Tourism Organization defines sustainable tourism as the making optimal use of environmental resources.
Die Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen definiert nachhaltigen Tourismus als optimale Nutzung der Umweltressourcen, die für die Entwicklung des Tourismus von zentraler Bedeutung sind. Er sollte wesentliche ökologische Prozesse erhalten, das natürliche Erbe und die biologische Vielfalt schützen, die soziale und kulturelle Authentizität der Gastgebergemeinden respektieren und ihr kulturelles Erbe und ihre traditionellen Werte unterstützen. Darüber hinaus muss nachhaltiger Tourismus zu interkulturellem Verständnis und Toleranz beitragen, einen langfristigen wirtschaftlichen Betrieb sicherstellen und sozial-ökonomische Vorteile bieten, die gerecht verteilt sind, einschließlich stabiler Beschäftigungs- und Einkommensmöglichkeiten, sozialer Dienstleistungen und der Linderung der Armut an den Gastgemeinden.
Moreover, the World Fund for Nature and Tourism Concern outlined the 10 principles of sustainable tourism, emphasizing the importance of.
Darüber hinaus haben der Worldwide Fund for Nature und Tourism Concern 10 Prinzipien für nachhaltigen Tourismus aufgestellt, in denen sie betonen, wie wichtig es ist, ökologische, soziale und wirtschaftliche Aspekte zu integrieren. In der Realität ist es jedoch so, dass man als Unternehmen nachhaltig sein muss, um einen guten Preis zu bekommen, und dass Greenwashing viel häufiger vorkommt, als wir zugeben wollen.
Today's episode highlights the impact of sustainable tourism through the story of El Almazan.
Die heutige Folge beleuchtet die Auswirkungen des nachhaltigen Tourismus anhand der Geschichte von El Embrizón, Mexiko. Alejandra Rodriguez Bautista arbeitet bei der Herstellung von Pulque, einem traditionellen mexikanischen Getränk. Es ist ein perfektes Beispiel dafür, wie Tourismus die lokale Kultur und Tradition unterstützen kann. Trotz Herausforderungen wie die Bodenerosion und der Abwanderung junger Menschen tragen ihre Bemühungen dazu bei, das lokale Erbe zu bewahren und den Lebensunterhalt für ihre Gemeinde zu sichern. Um diese Probleme anzugehen, gründete Bibiana Bautista Gaitan die Gruppe Mujeres Millonarios, die sich für die Bekämpfung der Bodenerosion einsetzt, indem sie Agaven anpflanzt. Diese Initiative hilft nicht nur bei der Wiederherstellung des Bodens, sondern soll auch junge Menschen ermutigen, in ihrer Heimatstadt zu bleiben und zu deren Wiederbelebung beizutragen.
Sustainable tourism plays a crucial role in this story.
Nachhaltiger Tourismus spielt eine dieser Geschichte eine entscheidende Rolle. Emiliano Ettore Agha, der in Mexiko-Stadt aufgewachsen ist, gründete Rutopia, ein Startup, das sich der Förderung umweltfreundlicher Reisen verschrieben hat. Rutopia organisiert Reisen, die ländliche Gemeinden unterstützen und lokale Umweltprojekte finanzieren. Dieser Ansatz steht im krassen Gegensatz zum traditionellen Tourismus, der die lokalen Gebiete oft eher ausbeutet, als ihnen zu nutzen. Sein Unternehmen will die Landbevölkerung als gleichberechtigte Partner behandeln. Der Großteil des Gewinns bleibt in den Gemeinden. Das Geld wird vor Ort reinvestiert, zum Beispiel in Umweltschutzprojekte wie das der Mujeres Milan. Sie lernten unter anderem den traditionellen Prozess der Pulque-Herstellung kennen und tauschten sich mit der Gemeinde aus. Diese Form der Tourismus trägt nicht nur dazu bei, die lokalen Traditionen zu bewahren, sondern bringt den Bewohnern auch direkt finanzielle Unterstützung. Die Reisenden verließen die Region mit einem tieferen Verständnis für die Region und einer echten Verbindung zu den Menschen dort.
Another excellent example of sustainable tourism is hotel.
Ein weiteres hervorragendes Beispiel für nachhaltigen Tourismus ist ein Hotel in Boa Vista. Dieses Projekt hat ein altes Bauern- und Fischerdorf wiederbelebt, das in den 1980er Jahren aufgegeben wurde und dabei die Authentizität und Identität des Ortes respektiert. Für den Wiederaufbau wurden lokale Materialien Materialien verwendet, was die Umweltauswirkungen des Baus reduzierte. 70% des Stroms im Hotel werden durch Photovoltaikanlagen erzeugt. Das Hotel verfügt auch über ein Restaurant, in dem Gerichte aus Zutaten serviert werden, die von Kleinbauern und Fischern aus der Umgebung stammen. Dieser Ansatz trägt dazu bei, Lebensmittelabfälle zu reduzieren, die Kosten für Importe zu senken und vor allem die lokale Wirtschaft zu unterstützen. Diese Geschichte zeigt, wie nachhaltiger Tourismus den kulturellen Erhalt fördern, die lokale Wirtschaft unterstützen und sinnvolle Verbindungen zwischen Besuchern und Gemeinden aufbauen kann. Sie ist ein gutes Beispiel dafür, wie Tourismus, wenn er richtig gemacht wird, positive Auswirkungen auf Mensch und Umwelt haben kann.
Und damit sind wir schon am Ende unserer Sendung angekommen. Der Tourismus ist allgegenwärtig. Auch hier in Greifswald, auf Rügen und Usedom finden sich gerade aktuell im Sommer viele Touristen ein. An dieser Branche hängt viel und es haben, aber trotzdem gibt es viele kleine Aufbrüche für mehr Nachhaltigkeit und Verantwortung beim Reisen. Wenn ihr uns hören wollt, könnt ihr dies tun am 1. und 3. Donnerstag bei Mediatop Radio rund um Greifswald, Neubrandenburg und Malchin sowie am jeden ersten Mittwoch bei Radio Loro rund um Rostock. Nachhören könnt ihr uns außerdem in den Mediatheken der Landesmedienanstalt von Mediatop Radio und auf der Homepage von Verquer. Wir wünschen euch einen schönen Sommer und bis bald zur nächsten Sendung von Vera, dem Verquerradio aus Greifswald.